There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo, hallo nach Köln. Hallo
Hallo nach Berlin.
Köln.
Ja, hallo Berlin. Fröstel, Fröstel, mitten im April. Ey, ich dachte, ich sehe nicht richtig heute Morgen. Es ist gefühlt wieder Frost überall und
Ja,
es
ich bin sehr
regnet.
erschrocken.
Ah,
Ja, heute Morgen
ja.
kam auch Atemwurst unterrichtet, kamen alle wieder mit Winterjacke rein. Fröstel,
Ja.
schlechte
Gut.
Laune.
Du bist ja an Sibirien noch mal ein bisschen näher dran als ich, ne? Von daher. Aber schön, dass wir drüber lachen können.
Ja.
Ja, heute Morgen wieder, ich heute Morgen 8 Uhr eine Klasse unterrichtet und alle mit so einem Gesicht, mit so Regenwettergesicht auf der Matte. Ja, aber so ist das, ne?
Ja, so ist das. Ich habe heute
Das
ganz viele
Wetter.
herzöffnende Übungen gemacht.
Ach, sehr schön.
Herzchakra-öffnende Übungen, um nochmal einen Bezug zur letzten Woche zu nehmen. Und,
Ja.
oder wann hatten wir Chakren? Nee, schon ein paar Wochen wieder her. Ne?
Nee, das war letzte Woche,
Ach,
Schätzelein, das war
letzte
letzte
Woche.
Woche.
Sieh an, sieh
Ja.
an.
Ne? Und es ist eine gute Inspiration. Ich unterrichte ja gleich nochmal um 17 Uhr, dann nehme ich das auch. Das ist ein
Ja,
guter, das ist ein guter
also
Punkt auf
erst
jeden Fall.
Herzraumöffnung und dann habe ich mit Meditationssätzen gearbeitet. Ich bin ruhig und ich lächle, so die innere Sonne wieder anknipsen.
Ja, sehr gut.
Ja, also Programm für heute Nachmittag steht bei Nadine. Ach, wie
Ja,
schön.
Herzöffner und ja, auch Rückbeugen. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich die Riesenüberleitung zu unserem Thema.
Oha.
Man kann sich ja auch im Yoga, auch vor allen Dingen in den Herzöffnern, verletzen. Und die Frage ist, also wenn quasi man das unachtsam praktiziert, diese Haltung und unaufgewärmt, keine starke Bauchmuskulatur dafür hat, beziehungsweise auch Herzöffner am Anfang macht, muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen haben wir heute mal das Thema gewählt, ob Yoga denn gefährlich ist oder gefährlich sein kann. Und da bin ich gespannt, wie unsere Diskussion heute hier ausfällt, wie unsere Meinungen sind. Wir haben gar nicht großartig vorher darüber gesprochen. Warum ich darauf komme, ist, weil es ja vor 2, 3 Wochen diese ARD-Doku gab, wo es um Meditation ging und ob Meditation denn gefährlich wäre. An dieses Thema würde ich mich auch irgendwann noch mal ranwagen. Dazu würde ich aber gerne noch mal ein bisschen mehr Informationen einholen von Neurologen und Psychologinnen und mit denen noch mal so ein bisschen darüber sprechen, sodass man noch mal ein bisschen Expertenwissen so hat, weil im Normalfall sind wir Yoga-Lehrerinnen keine Psychologinnen. Im Normalfall gibt natürlich welche, die das beide vereinen. Aber heute soll es mal um Yoga gehen. Also wir werden zwischendurch immer mal wieder auch auf Meditation kommen. Wir haben das Thema ja auch schon mal angerissen vor ein paar Monaten in unserer Q&A-Folge, in unserer ersten. Das war, glaube ich, irgendwann im Dezember, glaube ich. Genau, aber heute ist denn Yoga gefährlich? Helen, wie siehst du das denn?
Wie stehe
Erzähl
ich
mal
zu
so
dem Thema?
deine 50 Cent zum Thema.
Ja, ist ja ein bisschen Yoga Pro und Contra, würde ich auch mal sagen. Ich habe jahrelang gedacht, Yoga ist ein Allheilmittel. Habe ich wirklich dran geglaubt. Für mich, ich war eine Zeit lang so tief verwurzelt im Yoga, aber auch in diesem Glauben am Yoga, dass ich das Gefühl hatte, man bräuchte auf gar keinen Fall noch eine Psychotherapie nebenher. Das kann man alles auch mit Yoga heilen. Körperlich brauche ich auch gar keine anderen Übungen oder keine Bewegungen mehr, weil das auf der Matte reicht mir total. Das reicht mir auch für meinen Alltag. Also ich habe wirklich 100% an Yoga auch geglaubt. Und ich glaube auch immer noch an Yoga, sonst würde ich es heute nicht unterrichten. Zur Yoga-Szene stehe ich anders, aber es ist ein anderes Thema. Ich will es nicht zu weit ausholen, weil Yoga-Szene finde ich wirklich ganz, ganz übelst daneben teilweise. Aber Yoga an und für sich finde ich immer noch ein ganz tolles Tool, um mir auf der einen Seite, das mal zu mir erstmal zu ziehen, um mir ein inneres Gefühl von Ausgeglichenheit zu geben. Also es hilft mir tatsächlich, meine Emotionen ein wenig zu balancieren. Und es hilft mir auch, mich, wenn ich mich ein bisschen zu down fühle, auch wieder hochzubringen. Also es hilft mir mental, emotional. Aber es hilft mir auch körperlich, weil ich merke auch sofort, wenn ich ein paar Wochen lang wenig Yoga selber mache, viel unterrichte, aber wenig Yoga für mich mache, merke ich es auch total in meinem Körper. Aber ich sehe auch ein paar Gefahren in dem modernen Yoga, würde ich jetzt mal so sagen, obwohl ich es inzwischen auch teilweise arrogant finde, immer dieses, ach, wir machen im Westen das Yoga alle falsch und wir sagen noch Namaste, schrecklich, schrecklich und wir machen dies, machen noch das. Aber ich finde ein paar Sachen in der modernen Entwicklung des Yogas gefährlich tatsächlich. Und ich nehme jetzt mal ein Thema, nämlich, dass das Yoga immer schneller wird. Die Art, wie wir praktizieren, wird immer schneller und immer fließender in ganz vielen Richtungen, also in jo vielen Yoga-Richtungen. Und da finde ich, birgt sich schon die erste Gefahr. Wenn wir nicht mehr in unserem ruhigen eigenen Rhythmus oder in dem Rhythmus, was eigentlich zu uns passen würde, praktizieren, sondern in einem Affentempo durch die einzelnen Übungen fließen, dann stehen hundertprozentig die Knie nicht an dem richtigen Ort, wo sie stehen sollten. Und wenn ich mich durch 50 Chaturangas drücke, diese hohen Liegestütze, ohne dass meine Bauchkraft und meine Chorkraft da ist, also Schulterkraft, Chorkraft vor allem, dann leiden irgendwann die Ellbogen oder die Schultern. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, um die ich mir Sorgen mache beim zu schnellen Praktizieren, Knie, Ellbogen, Schultern. Da sehe ich eine große Gefahr. Ich habe noch mehrere Gefahren, die ich sehe, aber ich will jetzt nicht zu lange hier so einen Monolog halten. Ich lasse erstmal dich jetzt gleich ein bisschen kommen. Also mein erster Punkt ist, wo ich die erste Gefahr sehe, zu schnell durch die Asanas mit zu wenig Alignment und auch zu wenig Zeit in die eigene Ausrichtung zu kommen, denn die Ausrichtung ist niemals für jeden Körper die gleiche. Und dafür brauche ich Zeit beim Praktizieren.
Ja, genau. Ich habe schon Schnappatmung. Weil natürlich sprichst du mir aus der Seele und ich bin da auch ja, sehr, wie soll ich denn sagen, verzweifelt tatsächlich gerade. Verzweifelt ist der richtige Ausdruck. Ob es jetzt Yoga ist oder Pilates, das ist, glaube ich, das nimmt sich nichts. Klar wollen, ich verstehe auch den Punkt, warum immer alle schneller durch die Haltung durch wollen. Ich glaube, das haben wir auch schon, das erwähnen wir fast in jeder Podcast-Folge, die wir aufzeichnen, gefühlt. Es möchte sich niemand mit etwas Unangenehmem auseinandersetzen. Krieger 2 ist immer ein Lieblingsbeispiel von mir, ja, weil, ne, Alignment da ganz besonders wichtig. Aber wer will denn schon eine Minute im Krieger 2 stehen? Klingt jetzt sehr banal, aber manchmal mache ich das tatsächlich und die bösen Blicke, die ich mir da einfange, wenn Blicke töten könnten. Aber ich sage es mal so, Leute, wir bleiben jetzt mal hier und es geht nicht um Performance, es geht jetzt nicht um, wer ist am schnellsten wieder im Chaturanga und im heraufschauenden Hund, sondern wer oder wie schafft es jetzt hier, in so einen Moment der Stille und der Kraft reinzugehen und das einfach mal wahrzunehmen, was kommt denn jetzt hier? Ja, klar fangen die Muskeln an zu zittern. Und klar fängst du an, mit deinem Gedanken irgendwo vielleicht vor die Tür zu wandern, wenn ein Fenster da ist, draußen den Baum und den Vogel zu beobachten, weil du dich ablenken willst. Und dem Gedankenkarussell, was dann vielleicht kommt, dem will sich niemand auseinandersetzen. Und vielleicht auch noch darauf zu achten, wo das Knie steht und ob die Füße jetzt auf einer Linie stehen oder nicht. Das ist ja vollkommen egal. Am Ende soll ja auch die Apple Watch oder was auch immer für eine Trainingswatch da irgendwie am Handgelenk ist, auch Kalorien verbrennen. Ne? Das kommt gleich als nächstes dazu. Und deswegen, ich muss mal einmal tief durchatmen. Deswegen ist es immer so, für mich auch so hart. Ich fange jetzt mittlerweile, bin ich in den Yoga-Klassen sehr, sehr laut und stoppe die Klassen relativ häufig, weil ich mir sage, okay, Leute, und jetzt hinsetzen, alle nochmal zugucken. So sieht ein Chaturanga aus. Bitte, wenn ihr das Chaturanga nicht halten könnt, ich habe dann immer so eine 3-Sekunden-Regel, dann bitte legt ganz am Boden ab. Und dann geht einmal in eine Cobra. Ihr müsst euch nicht in den Updog hochhieven und euren unteren Rücken verletzen. Das bringt euch auf die Dauer nichts. Ja, wenn ihr das nie richtig lernt, dann werdet ihr euch nie sicher durch dieses Vinyasa durchbewegen. Und in die nächste Runde, die ich dann wieder starte mit einem Vinyasa, wird sich wieder auf den Boden fallen gelassen. Und dann wird sich wieder nach oben gerissen, vom Boden weg, was einfach das Ungesündeste ist, was man machen kann. Weil man es halt um sich rum einmal sieht und weil man es einfach vergisst und weil man einfach nicht auf den eigenen Körper hört und achtet. Und ja, klar, wenn man jung ist, kann man das vielleicht so für ein paar Monate durchziehen, vielleicht auch für ein paar Jahre, aber irgendwann hängst du halt wirklich beim Orthopäden und dann ist dein Unterrücken im Arsch. Also muss ich jetzt leider so sagen, wie es ist. Und da komme ich gleich nochmal zu dem Thema auf den eigenen Körper hören. Da hat auch gefühlt keiner Bock drauf. Ne? So.
Oder die Ansagen von Anfang an auch zu schnell. Ich muss auch kurz mal
Ja.
eingreifen, weil manchmal ist einfach auch der Ansatz des Unterrichtens zu schnell, dass man gar nicht mit dem Alignment hinterherkommt. Das habe ich sogar persönlich mal erfahren. Obwohl ich aus dem Iyengar-Yoga auch komme und das Alignment kenne, hatte ich das Gefühl, ich muss eine Zeit lang, ist jetzt lange schon her, mich durch einen anderen Unterrichtsstil, ich will jetzt den Namen gar nicht in den Mund nehmen, aber ich sage es doch, ich habe mich durch Power-Yoga gedrängt, weil ich irgendwie dachte auf einmal, yeah, es macht ja so alles Spaß auf der Matte. Juhu. Ich bin auch ein bisschen abgelenkt von mir und habe mich dann da wirklich täglich eine Zeit lang, ich praktiziere auch mal viel. Es ist ein Unterschied auch nochmal, ob ich einmal in der Woche oder alle 2 Wochen mal oder täglich Yoga praktiziere. Und dann habe ich mich da durchgedrückt über Monate, bis ich irgendwann Knieschmerzen hatte, weil ich in diesem Affentempo, wie die Asanas angesagt wurden, gar nicht hinterhergekommen bin, aus dem Ausfallschritt das Knie nach vorne zu nehmen im Held Nummer 1, also so eine klassische Abfolge in den Sonnengrüßen. Mein Knie stand nicht mehr da, nicht mehr gut, das eigentlich gesund gewesen wäre, es war immer nach innen gekippt. Und da habe ich irgendwann Knieschmerzen bekommen. Und das lag auf jeden Fall daran, obwohl ich die Ausrichtung kenne, aber ich von der Zeit her gar nicht dazu gekommen bin, in meinem Tempo das Knie nochmal richtig zu stellen. Da waren schon alle wieder bei nächsten Übungen, waren alle schon wieder draußen und man hechelt dann quasi durch die Übungen so hindurch. Das kann auch passieren.
Selbstverständlich kann das passieren, aber ich bin ein großer Verfechter davon, erstmal einen Sonnengruß langsam zu unterrichten und dann vielleicht ein bisschen schneller zu gehen. Ne?
Ja,
Aber
ich
ja,
auch.
klar, also wenn du jetzt heutzutage, und ich weiß, es ist auch eine Leier von mir, 45 oder 60 Minuten Kurse hast, wo du gar nicht mehr so viel Zeit hast und die Leute in die Bewegung bringen willst, weil dein Kurs halt Dynamic Flow heißt, dann ist das klar. Was heißt Dynamic? Na, so richtig schön durchheizen einmal und wie gesagt, du hast keine Zeit dazu. Und dann passiert das schon mal, ne, am Ende des Tages. Und diese Kurse sind beliebt, ja. Niemand geht in Alignment-Kurse. Also jetzt mal ist es ein bisschen übertrieben, ne? Wenn man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen möchte, geht man in Alignment vielleicht auch nochmal in einen Basic-Beginner-Kurs. Ich bin totaler Fan von Beginner-Kursen, weil Beginner-Kurse sind
Ja, ich
verdammt
auch.
anstrengend. Ne? Also das ist da schwitzig mehr als in allen anderen Kursen, weil du halt einfach auch eine Weile damit verbringst, dein Alignment zu finden. Und das heißt nicht das Alignment, sondern dein eigenes Alignment. Und da einfach schaust, okay, wie sind denn meine Hüften? Wie müssen denn meine Füße dafür stehen? Ne? Und dafür muss man leider, leider, leider so ein bisschen Ahnung von seiner eigenen Anatomie haben. Ich setze jetzt nirgends voraus, dass man weiß, was ein Femur ist, dass man weiß, was die Quadrizepsmuskeln sind. Das ist vollkommen wurscht. Ne? Aber zumindest ungefähr zu wissen, wo ist denn mein Oberschenkel, wo ist denn mein Knie, wo ist meine Wade, wo ist mein Schienbein? Ne? Und ich kriege manchmal echt so Hasenblicke oder Schafblicke, wenn ich sage, Wade. Was ist denn eine Wade? So, und das ist so, ich klinge echt frustriert. Ich bin auch frustriert, muss ich sagen, muss ich schon wirklich sagen, weil ich immer wieder erkläre bei jeder Klasse, okay, wo ist denn was? Wo findest du denn das in deinem Körper?
Und vielleicht dürfen wir uns auch einfach erlauben, weniger Übungen zu unterrichten, gerade in den kurzen Formaten, dass wir uns auch selber gar nicht, dass wir uns gar nicht dazu zwingen, alle Übungsgruppen durchzumachen. Und aus jeder Übungsgruppe, wir haben ja 5 verschiedene, also 5 Haltungsgruppen aus dem klassischen Yoga jetzt, dass man sagt, jedes Mal 3 Standhaltungen, 2 Vorbeugen, 3 Twists, eine Rückbeuge und eine Umkehrhaltung. Vielleicht reicht es auch, wenn man ein bisschen weniger macht. Dass man und die lieber ein bisschen genauer und fließender drumherum praktiziert, als durch diese ganzen verschiedenen Asanas in einem Affentempo. Ne? Also ich finde Schnelligkeit, aber ich würde gerne auch ein Thema noch bei Schnelligkeit mit hinzubringen, nämlich das gute Nervensystem, was wir ja auch schon hatten als Thema. Aber vielleicht auch ein bisschen alterbedingt oder auch da, wo ich jetzt gerade stehe, so jeder für sich auch mal beobachtend, wie tickt eigentlich gerade mein Nervensystem? Und wenn ich gerade eh absolut schon an der Oberspanne bin, weil ich aus irgendeinem Grunde Dauerbrenne in meinem Sympathikus, was jetzt hoffentlich jeder von euch Hörern schon weiß, was das bedeutet. Also ich bin einfach dauerangespannt und unter Stress durch Arbeit, durch Familie, warum auch immer. Und ich gehe dann in eine zu schnelle Yoga-Praxis, eventuell sogar noch mit dem Raum mit 50 Grad beheizt oder Musik extremst laut. Das sind alles Parameter, die unserem Körper auch noch Stress zufügen. Und dann kann es sein, dass wenn ich eh mit meinem überreizten Nervensystem so Yoga praktiziere, weil ich ja höre, Yoga tut so gut, was mir alle immer raten, und ich mache das 3-mal in der Woche, dann fahre ich mich selbst ins Burnout durch die Yoga-Praxis noch. Also dass man auch so ein bisschen darauf achten sollte, Und das wird auch ein ganz gutes Indikat nach einer Yogastunde. Fühle ich mich nach einer Yogastunde körperlich zwar gut bewegt, aber bin ich innerlich entspannt? Und bin ich nach einer Yogastunde körperlich zwar ausgepowert und innerlich aber auch, dann war das keine gute Yoga-Praxis oder nicht die, die ich gerade brauche. Und ganz viele haben ja immer noch dieses Bild, ich muss mich spüren, ich muss den Körper spüren, machen, 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 machen. Und erst dann kann ich mich entspannen. Das ist ja auch nochmal ein Ansatz, den wir ganz neu lernen dürfen. Nee, wir müssen uns nicht noch zusätzlich auf der Matte auspowern, um dann in die Entspannung zu kommen. Wir können auch lernen, durch sanfte Bewegung uns gleich gar nicht erst weiter auszupowern, sondern dadurch versuchen zu entspannen. Ich höre das immer wieder. Auch ich höre es auch wieder auch nach vielen von meinen Stunden, dass manche Schülerinnen zu mir sagen, oh, ich wünsche mir ein bisschen mehr noch und ich wünsche mir noch ein bisschen mehr. Wo ich denke, nee, mach weniger und atme tiefer und richte dich aus in den einzelnen Gruppen. Und ich weiß, es ist hart, wie du auch sagtest, weil wir uns dann mit uns selbst auseinandersetzen. Und wenn ich immer merke, ich wünsche mir immer mehr, 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 dann sollte ich mir eher mal überlegen, warum eigentlich? Warum? Da habe ich immer das Gefühl, ich muss mehr machen, schneller machen. Und klar, könnte ich jetzt ganz einfach sagen, weil meine Apple Watch mir mehr Kalorienverbrennung anzeigt. Aber muss es das denn sein?
Ja, aber das ist halt dieses Performance-Getriebene, ne? Das ist dieser Workout-Gedanke. Ich bin immer
Der
noch, ich bin immer noch
Workout-Charakter.
nicht der Meinung, dass Yoga ein Workout sein sollte. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Aber gut, ich meine, die Uhr läuft, ne? Ich kann mich jetzt selber
Mhm.
davon auch nicht freisprechen, ne? Also ich versuche halt, also wenn immer ich mich bewege, mache ich meine Apple Watch an. Ob das wie die jetzt mitzählt, ist mir relativ Tinte, ne? Aber ich versuche halt gerade auch so in meinem Zustand gerade fit zu bleiben, deswegen habe ich die auch an. Aber ich achte da nicht so drauf, ne? Aber tatsächlich ist es so, was für mich immer so ein Indikator ist, ist das Shavasana am Ende. Das heißt, wenn ich nach einem Dynamic Flow ein Shavasana mache, und dann quasi die Leute ordentlich durchgepowert habe, was ich ja tatsächlich, wenn mich das Studio dafür engagiert, für einen Dynamic Flow, dann muss ich einen Dynamic Flow unterrichten. So ist es. Ne? Und dann merke ich, dass die Schülerinnen da in der Klasse sind und nur eine Minute im Shavasana aushalten, dann bewegt sich schon wieder alles. Dann wird auf die Uhr geguckt, dann wird sich gezappelt, bewegt, wann ist es endlich vorbei? Und dann merke ich eigentlich, okay, das ist nicht das Richtige für diese Person gewesen. Ne? Was ganz anders ist zum Beispiel Ashtanga. Ich liebe meinen Ashtanga-Beginner-Kurs, den ich jetzt habe. Ich habe dort die Zeit, natürlich kriege ich da nicht die ganze erste Serie durch, aber ich habe die Zeit, mit denen die Haltung durchzugehen, die essentiell sind für eine gute, kraftvolle Yoga-Praxis. Und dafür nehme ich mir auch Zeit. Und wenn ich eine ganze Stunde Sonnengrüße übe, ist mir scheißegal. Ne? Und dann weiß ich aber nach so einer Ashtanga-Klasse, dass die Leute wirklich 5 bis 10 Minuten komplett ruhig sind, weil sie wissen, okay, ich habe mich auch gespürt übrigens, man spürt sich auch in einer Beginner-Klasse und nur mit Sonnengrüßen, weil man halt einfach auch eine Weile Zeit hat, sehr sich da zu justieren, mal zu gucken, was macht das eigentlich mit meinem Kopf, was macht das mit meinem Nervensystem und dann am Ende in diese Stille zu gehen, okay, ich habe jetzt das geschafft, ich habe vielleicht wieder was Neues gelernt, ich habe das und das gemastert und jetzt habe ich Ruhe. Jetzt kann ich.
Und ich hab dazu auch noch in den einzelnen Asanas tief
Ja,
geatmet.
genau.
Das ist ja auch nochmal ein
Und dann hieß es,
guter, guter
ich fand's immer
Punkt.
schön, wenn meine Lehrerin früher gesagt haben, jetzt ernte die Früchte deiner Praxis. Klingt zwar total cheesy, aber die Früchte der Praxis sind ja nicht, dass ich mich total ausgepowert habe, die Musik endlich mal leiser ist oder ein bisschen entspannter, weil es die ganze Zeit nur durchgepowert ist, sondern ich habe jetzt wirklich das Gefühl, okay, mein Körper ist jetzt müde und das braucht ja unser System halt auch so hier. Unser westlicher Körper braucht das ja irgendwie auch so ein bisschen ausgepowert zu sein. Aber zumindest ist der Geist auf einer Linie und ruhig. So, das ist ja das, was ich möchte im Shavasana. Und dann so dieses Nichts mal zu spüren, der Raum zwischen den Gedanken, dieses irgendwo hängen, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, wo bin ich denn eigentlich gerade? Und das ist für mich so immer dieses wahnsinnig Erholsame und diese Früchte der Praxis für mich. Ja.
Ich sehe ja Yoga auch ganz klar als mentales Training, wo wir den Körper nur nutzen und nicht andersherum.
Ja.
Ein anderer Punkt, den ich als gefährlich betrachte, auch aus Lehrerinnen-Sicht, ist die Klassengröße. Wenn ich in einer Klasse bin, als Lehrerin auch jetzt mal vorne stehe und ich muss aus irgendeinem Grunde 60 Schüler unterrichten, dann kann ich davon ausgehen, 40 Schüler sehe ich nicht. Die kann ich gar nicht greifen. Oder wenn ich sehe, die Hälfte der Klasse hat einfach noch nicht die Position in dem Alignment, was gut wäre für den eigenen Körper, habe ich nicht die Möglichkeit, alle zu erreichen. Das ist schier unmöglich. Ich bräuchte eigentlich 2 bis 3 Assistentinnen dafür, um eine große Klassengröße so zu erreichen, dass alle in einem nicht schädlichen Alignment sind. Das krass formuliert von mir
Nee,
vielleicht,
nee,
aber
nee,
ich stehe dazu.
nee, bin ich auf deiner Seite. Ist natürlich in Zeiten von, wenn wir in der Großstadt sind, ne, wir reden ja jetzt hier über, wir leben beide in der Großstadt. Ich unterrichte in Studios, wo viele Leute drin sind, schon immer. Ja, also ich habe in Berlin lange in einem großen Studio unterrichtet, hier in Köln jetzt wieder. Und es ist, was ich schön finde an großen Klassen, ist, dass es so Anklang findet, dass viele Leute zum Yoga gehen wollen. Fein. Ist aber halt auch immer so ein bisschen dieses Urban Sports Ding jetzt, muss man halt jetzt mal so sagen, ne? Diese ganzen Clubs, die es gibt, ob es muss jetzt nicht Urban Sports sein, kann irgendwas anderes sein, wo halt Leute ein Abo abschließen und dann einfach so in die Yoga-Klasse gehen und sagen, okay, gucke ich mir mal an. Ne? Das ist ja toll. Vielleicht bleiben die auch beim Yoga. Ne? Problem ist halt wirklich nur einfach da, du kannst halt, wie du schon sagst, als Yoga-Lehrerin mit 40, 50 Leuten nicht jeden auffangen, jeden korrigieren, was eigentlich passieren sollte. Ja, und auch nicht jeder möchte angefasst werden, nicht jeder möchte korrigiert werden, das ist nochmal ein anderes Thema tatsächlich, aber ich finde, man sollte als Yoga-Lehrerin jeden im Blick haben können. Ja, stell dir mal vor, du hast eine Schwangere in dem Kurs, die sich vielleicht verletzt, die vielleicht zu viel macht, die nicht weiß, wie sie mit ihrem eigenen Körper, der sich verändert, irgendwie umgehen soll. Ne? Und das finde ich wirklich wahnsinnig gefährlich. Oder du hast jemanden mit Bandscheibenvorfall in der Klasse. Du hast jemanden mit Knieproblemen in der Klasse. So. Und die Person weiß im Zweifel nicht, was sie zu tun hat. Und deswegen.
Man hat dann eventuell auch noch einen bestimmten Titel der Klasse, wie zum Beispiel Dynamic Flow, an dem man sich ja dann auch quasi als Lehrperson auch halten möchte und
Ja.
das Gefühl hat, ich muss ja jetzt auch die Leute mit dem Titel bedienen und dann ziehe ich das Programm eventuell weiter durch. Also das finde ich fast inzwischen grob fahrlässig. Und ich habe manchmal auch Retreats, wo viele sind. Also ich habe Yoga-Wochenenden manchmal bis zu 30 Leuten. Das ist ja auch eine Riesengruppe. Da habe ich aber gar nicht das Gefühl, das wird gefährlich, weil ich so wahnsinnig viel Zeit mit denen habe und ich dann wirklich den Leuten auch nochmal erkläre, ich baue die Klassen ganz langsam auf. Also wir fangen erstmal an nur mit Entspannung und am nächsten Morgen gehen wir ganz langsam so Schritt für Schritt hoch in die Praxis hinein, dass ich auch gar nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort loslegen und mache gleich eine super fließende Klasse, sondern ich baue das ein bisschen auf. Aber ich meine jetzt wirklich diese große Klassengröße für 60 Minuten, also so einmalige große Klassen. Ne? Da sehe ich echt eine große Gefahr drin, dass man dann nicht alle abholen kann und nicht auf die Bedürfnisse eingehen kann. Oder man müsste, also Usha zum Beispiel in Indien hat auch große Klassen, 60 Leute, die auch bestimmt da drin. Da weiß ich aber nicht alle voll im Griff, aber die unterrichtet dann auch höchstens 4 oder 5 Asanas und macht immer wieder, das ist ja nichts fließend bei ihr, immer wieder einen Stopp, alle müssen nach vorne kommen, gucken, Fehlhaltung sich anschauen, wieder zurück auf die Matte, wieder üben, praktizieren. Und sie unterrichtet nur noch fortgeschrittene Yogis. Und selbst die, seit 10, 12, 15 Jahren im Hardcore-Iyengar-Yoga sind, wo es ja um Alignment hoch 10 geht, dauert das wirklich lange, bis sie das Gefühl hat, alle im Raum haben verstanden, worum es ihr heute in der Praxis geht. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht vorne eine Ansage machen. Und das ist ganz oft gar nicht böse gemeint von der Schülerseite, davon gehe ich ganz stark aus, aber es kommt nicht an. Also eventuell ist der Schüler auf der Matte noch irgendwie tief in Gedanken oder einfach auch noch gar nicht bereit zu verstehen, was ich eigentlich meine. Oder findet die Ansage mit Oberschenkel nach innen rotieren, Steißbein nach unten ein bisschen seltsam anhörend, gleich Gedanken wieder woanders. Und dann kommen die Ansagen, die ich machen möchte, die erreichen die Person gar nicht. Und dann müsste die Ansage 3, 4 Mal machen, dann müsste die wahrscheinlich lange halten. Oder ich müsste wieder neu ansetzen in der nächsten Runde, zweiter Versuch, nochmal versuchen zu erklären.
Ja. Ja, aber so kannst du halt keine, wie gesagt, keine 45- und 60-Minuten-Klasse
Nee.
unterrichten. Das geht nicht. Und bei den
Nee.
Ansprüchen, die dann heute, also, und ich würde mal sagen, die Ansprüche sind nicht hoch, wie die Leute in die Klassen kommen, weil es sind keine oder sind wenige wirklich, wirkliche Yogis drunter. Ne? Also unter diesen Massen Sportkursen, ne? Da sind jetzt halt Leute, die machen das zwischendurch, die haben irgendwann mal gehört, dass Yoga gut sein soll. Und da geht man halt rein, bis man sich halt irgendwann mal.
Und die Yoga-Klamotten so
Ja, und
schick.
die, genau, ja, alles sieht irgendwie so schön aus. Und da geht man halt hin, bis man sich halt mal verletzt hat und dann irgendwie auf Yoga schimpft am Ende des Tages, ne?
Ja, genau. Und dann ist das Yoga schuld, ne? Das ist echt
Genau, na, dann kommen
gemein.
sie alle zum Pilates. Yay.
Genau. Und dann heißt es erstmal grob, Yoga ist
Ja.
gefährlich. Yoga ist an und für sich nicht gefährlich. Ich sage jetzt nur, oder wir listen heute mal so ein paar Punkte auf, die es gefährlich machen.
Ja.
So sehe ich es auf
Aber
jeden
tatsächlich
Fall.
kannst du dich auch im Paddle, was jetzt alle irgendwie machen, arg verletzen. Du kannst dich im Tennis verletzen bei einer falschen Bewegung und so weiter und so fort. Ne? Am Ende des Tages, wir reden jetzt hier nicht von Yoga, von der Sport und von der Trainingsart, klar. Aber wie gesagt, bei allem, wo der Körper involviert ist und unachtsame Bewegungen, kannst du dich im Prinzip verletzen. Ne? Punkt. Wo ich Yoga noch so ein bisschen eine Gefahr sehe, wenn man jetzt mal so ein bisschen von den Gruppenkursen weggeht in Richtung Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Ja, das ist ja, weil du ja sagtest, du hast am Anfang immer so ein Yoga war für dich irgendwie, also nicht für dich selber Therapieersatz, sondern du hast es so als so eine Art Therapie auch gesehen. Habe ich das richtig verstanden am Anfang? Finde ich unter den heutigen Gesichtspunkten wahnsinnig gefährlich, diesen Gedanken, weil ich hatte das tatsächlich auch mehrmals, dass ich Leute in Teacher-Trainings hatte, die das wirklich so gesehen haben, die sich das als Therapie quasi geschenkt haben, die quasi auch sehr teuer ist, so eine Yogalehrerausbildung, und dann einfach in diesem Training versuchen, irgendwelche Medikamente abzusetzen, weil sie denken, das ist jetzt der Ersatz dafür. Und du stehst dann da als lehrende Person da vorne und hast es dann plötzlich mit wahnsinnig, sage ich mal, schwierigen Charakteren zu tun, die versuchen, all ihren Müll abzuladen dort in diese Gruppe. Das ist schon mehrmals passiert. Ich würde sogar sagen, in jedem Teacher-Training, was ich bis jetzt geführt habe. Und dann sitzt du halt da und denkst, was machst du denn jetzt? Du kannst ja diese Person auch nicht davon ausschließen. Na, und dann geht es darum, wir sitzen in der Meditation morgens, also in meinen Teacher-Trainings ist das immer so, dass wir 1,5 Stunden morgens saßen und meditiert haben. Und da war halt in dem einen, das war wirklich extrem, das ist jetzt so 3 Jahre her, glaube ich, da war eine Person drin, die hatte wirklich, also, die hat in jeder Meditation angefangen zu weinen oder zu schreien, rauszulaufen. Und das war für die anderen natürlich auch wahnsinnig verstörend, die halt Meditation für sich erlernen wollten, das greifbar werden lassen wollten und so weiter und so fort. Und diese Person die hatte immer irgendwas. Ich habe mich wirklich gefragt, ob es wirklich irgendein Trauma war, was sie hat. Das kann ja sein. Oder ob es einfach so ein Aufmerksamkeitsding war, dass sie da irgendwie immer sowas so haben wollte. Und die war auch dann immer so in den Pausen, wenn auch die Lehrerin sich mal vielleicht eine Pause gönnen wollte, kam die immer und hat ihre Probleme quasi abgeladen. So. Und ich fand das, es war das anstrengendste, dieser anstrengendste Monat, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ich war nachher so fertig, weil ich von dieser einzigen Person, die dann auch eigentlich hätte, sage ich jetzt mal, eine Therapie hätte machen sollen. Und die, ich hätte die.
Und wusstet ihr das auch vorher schon oder wurdet ihr überrascht mit dem Thema dann?
Natürlich, natürlich nicht. Also ich finde, also ich musste damals noch, als ich meine Yoga-Lehrerausbildung vor, wie lange ist das her, 14 Jahren gemacht habe, musste ich noch ein richtiges Interview führen, da musste ich einen Fragebogen ausfüllen, da musste ich noch angeben, ob ich eine psychische Erkrankung habe, ob ich ein, und ich, ne, also das, und das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr gesehen seitdem, ehrlich
Ja, und ich
gesagt.
hatte witzigerweise bei mir, ich fange auch wieder an, meine nächste Ausbildungsgruppe werde ich mit einem Interview vorher machen. Ich habe das früher schon gemacht. Ich hatte früher immer Einzelgespräche vorab bei einer Ausbildung und noch ein Motivationsschreiben, finde ich auch total wichtig. Und dass man dann auch gleich Krankheitsbilder mit abgreift oder bespricht zumindest, ne? Weil ich bin da genau deiner Meinung, also eine Yogalehrerausbildung ersetzt auf gar keinen Fall eine Therapie. Sie kann aber begleitend sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel, trotzdem jemand in einer Depression ist oder in einer depressiven Verstimmung ist oder auf Medikamenten ist, würde ich trotzdem diese Person mir zutrauen, zuzulassen für die Ausbildung. Aber ich würde auf jeden Fall abklären, dass ein Arzt auch mit dabei ist. Ärztliche Betreuung, psychologische Betreuung und eventuell sogar auch den Kontakt zum Arzt oder zu der Psychologin, zum Betreuer auch herstellen wollen. Um einfach um sich auch so ein bisschen abzusichern. Weil man einfach, wenn Themen hochkommen, dann ist in der Gruppendynamik nicht der Raum dafür, um das Problem abzuholen. Und selbst wenn ich Psychologin wäre, bin ich aber auch nicht, ist eine Yogalehrerausbildung in Gruppenform nicht der Ort, um einzelne therapeutische Themen zu bearbeiten.
Und vor allen Dingen, du weißt ja nicht, wer noch in dieser Gruppe ist, ne? Und Stichwort Trigger, man triggert sich gegenseitig, ne? Das,
Das hatte ich auch
ne?
schon.
Also
Ja.
da wird.
Die eine Story triggerte die Story der anderen.
Genau. Und da wird geweint, da ist wahnsinnig Stress in der Gruppe. Und dann kommst du auch gar nicht mehr in das rein, was du eigentlich der Gruppe irgendwie mitgeben wolltest am Ende des Tages, ne? Und ich hatte jetzt neulich wieder, hatten wir so Infotermine zu Ausbildungen, und da saß neulich wieder eine drin, sehr jung, und sagte so, ja, ich würde sagen, ich habe es mental gerade nicht so einfach. Also sie hat es auch wirklich so ausgedrückt. Und da dachte ich, habe ich schon innerlich gedacht, okay, die schnappst du dir später mal. Und ich habe ihr auch erklärt, dass das wirklich, dass so ein Teacher-Training kein einfacher Happen zu verdauen ist. Ne? Also du sitzt, wie gesagt, in Meditation. Du lernst Dinge über dich, die du vielleicht vorher nicht wusstest. Es kommen Dinge hoch, hatte ich tatsächlich auch in meiner eigenen Ausbildung. Es kommen Dinge hoch, die du vielleicht Jahre nicht gesehen hast in dir. Ne? Und
Und im
plötzlich kommt der
Umfeld
ganze,
eventuell sogar auch.
genau, und plötzlich kommt der ganze Dreck nach oben geschwommen quasi. Und in meinem Teacher-Training war auch einer dabei, der hat Meditation gelernt, und er hat dann immer gesagt, ja, um zum Schloss zu kommen, musst du durch den Schlamm schwimmen. Und ich so, ja, cool. so eine Sprüche kannst du bringen. Aber ich würde mal sagen, das hilft niemandem, so ein Spruch, ne, am Ende des Tages. Und du bist halt am Ende doch wirklich auf dich alleine gestellt, wenn du niemanden als Support-Person neben dir hast, ne? Also wenn du jetzt, ich finde es super, wenn eine Therapie nebenher läuft, wenn du sagst, okay, ich habe das und das irgendwie erlebt in meiner Yoga-Lehrerausbildung, und das kann ich da stehen lassen, das ist da gut aufgehoben. Ne? Das ist garantiert in der Yoga-Gruppe, wo wirklich auch jeder anders ist, Leute verschiedenen Alters, verschiedene Herkunft da sind. Vielleicht möchtest du es da nicht droppen, ne? Was so da gerade in dir losgeht. Da ist auch der Raum nicht dafür. Gerade wenn das so eine Ausbildung ist, wo das so einen Monat lang geht, wo du vielleicht auch noch nicht in deiner Stadt bist, wo du bist, sondern du bist irgendwo, schlag mich tot, auf Bali oder Ibiza. Der Standard
Die Klassiker.
sozusagen. Und da hängst du da irgendwie rum, bist irgendwo anders und bist irgendwo komplett aus deinem Körper geschossen. Ne? Das kann
Ja.
alles passieren. Ich möchte niemanden davon abhalten, eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung zu machen, um Gottes Willen. Aber macht euch Gedanken darüber, kann ich das gerade tragen? Ne? Und je nachdem, ob man jetzt die Ausbildung über ein halbes Jahr zieht, ob man sie kompakt über einen Monat zieht, kann ich das tragen? Passt das jetzt in mein Leben rein? Oder ist es nur einfach gerade so, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie in einer scheiß Phase und mir fällt nichts anderes an, als ein Yoga-Teacher-Training zu machen? Gefühlt habe ich das auch oft erlebt, dass man sagt, okay, es passt gerade rein, also mache ich das jetzt, weil ich gerade Pause habe. Aber auch da so in sich gehen und mal wirklich ehrlich zu sich sein, ist das gerade meins? Gehört das gerade zu mir? Ne?
Und ist der Zeitpunkt auch gerade richtig, ne?
Ja. Und das sind so Dinge, die mir so in den letzten Jahren so wirklich begegnet sind und die mir echt so ein bisschen Angst machen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch mehr wird, dass mehr Personen in Yoga-Teacher-Trainings auftauchen, wo ich sage, okay, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen nach hinten geschoben und ich hätte vielleicht erst mal gecheckt, bin ich mental bereit dafür? Ne? Weil
Ich bin auch ganz.
am Ende des Tages wollen wir ja Yoga-Lehrerinnen ausbilden, die sich dann wieder vor andere Leute stellen, das weitertragen. Ja? Und noch nicht mal selber mit sich so, klar, wir haben alle so unsere Päckchen zu tragen, wir haben alle unsere Problemchen irgendwie, ne, werden von Zeugs getriggert, auch Yoga-Lehrerinnen übrigens. Aber am Ende des Tages wollen wir doch fit genug sein, um wirklich diese Lehren, die wir ja quasi unterrichten, einfach weiterzugeben und die sicher weiterzugeben. Ne? Punkt.
Ja. Und genau, und für mich auch wieder wichtig, ne, weil ich ja auch in der Position noch weiterhin auch bin, auszubilden, vorher mehr aufzuklären und die Leute vorher schon besser auch abzuholen. Ich bin auch gerade ein bisschen müde von den Ausbildungsgruppen, muss ich sagen. Es ist für mich auch wieder ganz wichtig, da für mich wieder neu abzustecken, weil ich sehr viel in den letzten Jahren abgefangen habe währenddessen. Und es ist auch alles gut gegangen bis jetzt. Bin ich auch sehr dankbar drüber. Es waren alles tolle Gruppen, aber die Prozesse zwischendurch waren schon heftig.
Ja.
Und von daher muss ich für mich auch wieder neu schauen, oder darf ich wieder neu schauen, da vorher mehr abzuholen. Genau.
Ja, weil du bist ja am Ende des Tages auch verantwortlich dafür, dass diese Gruppe irgendwie funktioniert, ne? Also, dass du bist ja quasi der Obermufti da.
Ja.
Und jetzt kommt da so ein Daumen runter. Was ist
Daumen
das?
runter, wie
Aber
kommt
ich glaube,
das
das
denn?
ist.
Das habe ich noch nie gesehen. Bin hier
Aber weil
gerade
du,
bei
glaube ich,
Zoom.
du hast deine Hand gerade gedreht und jetzt
Ja,
kommt da neulich.
ich habe meine Hände in Gebetshaltung.
Da kam gerade so ein
So
Daumen
rede
runter.
ich immer zu Nadine. Und
Witzig.
irgendeinen komischen Move habe ich dabei gemacht, dass der
Ja,
Daumen nach
ja.
unten das Zeichen kann. Das ist ja lustig. Immer schnell
Ja.
Daumen hoch, kommt der auch dann? Nee, kommt nicht.
Nee, komm nicht. Das Positive wird immer nie so angenommen wie das Negative. Auch bei Zoom nicht. Oh Mann, ey. Ja, also ja, dann sind wir wieder ganz schnell bei diesem Meditationsthema im Prinzip, ne? Wo ich am Anfang schon gesagt habe, da würde ich mich lieber nochmal genauer mit jemandem auseinandersetzen, vielleicht auch mal eine Interviewpartnerin hier reinholen dazu, wo man sich auch mal mit einem Experten, mit einer Expertin zusammensetzen kann. Und nochmal da beleuchtet, was kann eigentlich schiefgehen in diesem ganzen Meditationsthema, ne? Weil diese ARD-Doku hat so ein bisschen beleuchtet, wie fand ich aber auch so ein bisschen, wenn wir mal kurz darauf eingehen, da ging es ja sehr viel um Vipassana-Retreats, ne? Da ging es um diese 10 Tage Meditieren. Und das ist wirklich, wenn man vorher noch nie meditiert hat und dann in so ein Retreat geht, 10 Tage Schweigen und mit deinem Kopf alleine, okay, das ist schon ein bisschen was anderes als 5 Minuten am Tag mit einer App meditieren. Ganz ehrlich.
Auf
So.
jeden Fall.
Und das sind so meine 50 Cent zu diesem Thema. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall nochmal in den nächsten Monaten. Ne?
Ja, finde ich auch super das Thema. Machen wir noch. Genau, dann finde ich auch total gefährlich das Thema Hilfestellung.
Oh ja.
Ich persönlich hatte 3 Verletzungen, habe ich da auch schon mal irgendwann erwähnt in den letzten Podcast-Folgen. Ich hatte 2 oder 3 Verletzungen und auch gar nicht mal so ganz ohne. Und die sind alle passiert durch Hilfestellung. Und es war nie absolut brachiale Hilfestellung. Das waren immer so kleine Hints in meinem unteren Rücken, die mich mehr an die Vorbeuge gegeben haben. Aber es ist ja nicht ohne Grund an einem bestimmten Punkt im Körper auch Schluss. Und dann, wenn man dann nochmal so einen kleinen Hieb bekommt, um weiter reinzugehen, es geht aber nicht, weil zum Beispiel in der Hüfte der Oberschenkelknochen gar nicht in die Hüftgelenkspfanne so richtig reinkommt. Dann ist da Knochen auf Knochen, da ist Ende und dann sucht sich der Körper die Bereiche, wo er überdehnen kann und dann leiden Knie, Hüfte, die weicheren Bänder und die werden dann überdehnt. Das hatte ich. Also ich hatte ein Knieproblem, ich hatte einmal Faszienrisse in der äußeren Hüfte.
Boah.
Genau, und das immer durch gut gemeinte Hilfe, ich bin immer noch guter Dinge, gut gemeinte Hilfestellung, aber ich bin die Erste in einem Raum, wenn die Lehrperson sagt, möchte jemand von euch heute keine Hands-on, bin ich die Erste, die Hände nach oben. Meistens schon beide Hände. Ich auf gar keinen Fall. Ist aber eigentlich auch traurig, weil es gibt auch viele tolle Hilfestellungen. Und da gehe ich ganz oft schon gar nicht drauf ein, weil ich mich so sehr abschirme. Und wenn ich auch merke, es kommt eine Lehrperson und es wurde vorher nicht gefragt, kommt näher, dann habe ich schon fast ein bisschen Stress, weil ich auf gar keinen Fall angefasst werden möchte. Ich muss es nochmal ein bisschen aufarbeiten, das Thema, weil ich weiß auch, dass es auch viele tolle Lehrer gibt, die toll ausrichten können. Aber die Gefahr ist einfach, man übergeht den natürlichen Stopp des Körpers und drückt dann in eine Fehlhaltung hinein und dann geht der Körper an bestimmten Teilen auch einfach kaputt. Ist so.
Eigentlich sind Adjustments nochmal eine eigene Podcast-Folge für sich wert, finde ich, weil ich da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu habe, sage ich jetzt mal. Weil, wie du schon sagtest, es gibt Lehrerinnen, also es gibt eigentlich nur eine oder sage ich mal zwei Lehrerinnen, in deren Hände ich mich geben würde. Weil ich weiß, die hat viele Körper gesehen, die hat viele Körper angefasst, die hat ein Verständnis davon. Ja, klar, sind alle Adjustments sind gut gemeint. Ob sie dann am Ende des Tages was Gutes machen, ist die Gegenfrage, ne? Wie du gerade schon sagtest. Ich selber fange jetzt wieder mehr an zu korrigieren, weil ich mich langsam auch von dieser Corona-Sache so erholt habe, wo das ja irgendwie so gar nicht gefragt war. Und trotzdem korrigiere ich lieber mit Worten, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch, ja.
Da bin ich speziell, viele Leute wollen unbedingt immer angefasst werden und viele Leute wollen auch immer unbedingt rumgehen und alle irgendwie einmal anfassen. Ich bin da gar kein Fan davon, aus den Gründen, wie du gesagt hast, ne? Weil
Ja.
am Ende
Und
des.
ich habe auch sogar das Gefühl, dass es gar nicht mehr nur um die Verletzungsgefahr geht, sondern ich möchte auch gar nicht, wenn ich praktiziere, dann praktiziere ich so für mich. Aber ich habe ja auch sehr, sehr lange immer nur für mich alleine praktiziert. Ich bin ja gar nicht auf diesen Yoga-Weg aufgesprungen durch Yoga-Studios, sondern wirklich für mich alleine auf der Matte zu Hause. Das heißt, ich gehe wahnsinnig in mich in dieser Yoga-Praxis und dann kommt jemand und ist in meinem Energiefeld. Ich mag das gar nicht. Und dann komme ich in eine Übung tiefer rein, als ich vielleicht gerade selber reingehen könnte. Und ich denke dann so, ja, warum? Also warum soll ich jetzt tiefer in den Twist gehen, wenn ich ja alleine eh nicht so tief reingehen kann gerade? Also ich spüre den Mehrwert auch gar nicht. Ich habe auch nicht danach das Gefühl, oh wow, das ist alles noch in mir möglich oder toll, dass ich jetzt mal weiß, wie tief ich reingehen könnte. Da sehe ich für mich persönlich überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ich natürlich in einer Fehlhaltung bin und aus irgendeinem Grunde Verbales nicht verstehe, rauszukommen, da bin ich dankbar, wenn man mal kurz im Vorbeigehen mein Knie an die richtige Stellung bringt oder mir mal einen Hinweis gibt. Ne? Aber dieses ich bringe eine Person tiefer rein und damit sie mal spürt, wie sie es anfühlen könnte, da an dem Punkt bin ich irgendwie nicht. Da schwinge ich nicht so richtig mit.
Ja, Fehlhaltung sehe ich auch. Also das korrigiere ich auf jeden Fall, weil es gibt in jeder Klasse irgendwas, wo ich mir sage, okay, da muss ich jetzt mal zu dieser Person, muss ich jetzt hingehen, muss ich auch wirklich persönlich ansprechen, weil das tut mir schon vom Hingucken weh. Und das korrigiere ich dann selbstverständlich. Bin aber eher die sanfte Adjusterin, wo ich mir sage, okay, ich gebe der Person jetzt so ein kleines bisschen so an den Rippen, vielleicht so ein bisschen so einen Hieb nach oben.
Nur die Richtung,
So eine
ja.
richtungsweisende Geschichte. Das ist aber einfach so eine Stilgeschichte. Wo ich noch die Gefahr sehe, ist, du hast, was nämlich auch immer so ein Punkt ist, du fragst am Anfang, frage ich immer, ob es irgendwelche Verletzungen gibt, ob es irgendwas ist, was heute so sich verspannt anfühlt. Und dann meldet sich natürlich auch nicht jeder, der eine Verletzung hat, ne? Der irgendwie sagt, okay, ich gebe das jetzt hier nicht preis, was ich habe, ist mir peinlich, was auch immer. Und dann stehst du hinter irgendjemanden und adjustest den, ist mir auch schon passiert, ganz am Anfang meiner langen, langen Yoga-Karriere, dass quasi eine Person dann halt auch wirklich einfach angefangen hat zu schreien in der Klasse und da eine Verletzung irgendwie angezeigt hat. Als ich ihm quasi, ja, und das ist dann, du bist für ewig schockiert. Ne? Du bist erstmal bist du quasi für ewig getriggert und traust dich es erstmal nicht mehr, gerade wenn du erst anfängst. Und diese Person hat mir eben nicht am Anfang gesagt, dass da irgendwas ist. Ne? Und das war für mich furchtbar. Oder auch eine Person hat ein Trauma irgendwie und du berührst sie in Shavasana.
Ja, hatte ich
Auch
schon.
kritisch. Auch, ja, deswegen mache ich halt da auch nicht mehr so viel. Ich gebe ein bisschen Gewicht auf die Schultern. Ich halte so ein bisschen Aromaöl drüber und versuche da auch so sensibel, wie es geht, zu sein. Ich weiß, viele wollen gerade in Shavasana nochmal adjusted werden, weil es halt wahnsinnig angenehm ist, ne? Aber auch da bin ich in großen Klausens mittlerweile auch echt übervorsichtig geworden, weil wer weiß, was da ist, ne? Und auch bei diesen Düften, das passt auch nicht jedem, ne? Und das ist so, wie
Ja,
gesagt, Adjustment,
genau.
schmaler Grat.
Ja, sehr schmaler Grat. Und auch aus der Energiegeschichte heraus, ich habe gerade eher so das Beispiel gegeben, wenn dass ich gar nicht in meinem Energiefeld so gestört werden möchte, wenn ich für mich praktiziere. Andersrum, wenn ich unterrichte, greife ich ja auch ziemlich in das Energiefeld jeder einzelnen Person. Deshalb würde ich auch bei 30, 40 Leuten never, ever bei allen eine Nackenmassage machen, alleine nur energetisch.
Um Gottes Willen, nee. Ich nehme da auch immer drei, vier, fünf Leute raus und mache das da lieber gescheit, als irgendwas anderes zu machen. Und außerdem ist es ja auch so ein bisschen von der lehrenden Person auch so ein bisschen tagesformabhängig, ne? Also wenn ich dann merke, okay, ich bin heute eh in so einer Schwingung, wo ich schon weiß, okay, ihr übertreibt es mal, ihr kotzt mich alle an, dann gehe ich halt nicht hin und mache da noch eine liebevolle Nackenmassage. Das würde ich mir selber nicht abnehmen. Also jetzt mal, das ist ein Extrembeispiel, ne? So.
Ja.
So, deswegen Energiefeld und so, ne? Ich fühle mich selber nicht in meinem Körper heute, habe diese Klasse gerade unterrichtet und da gehe ich nicht an andere Leute ran, ne? Und versuche trotzdem mit mir selbst erstmal klarzukommen in der Klasse, weißt du? Weil du kannst ja jetzt auch
Mir
irgendwie,
wird auch gerade.
ne? Also du kannst halt nicht morgens, wenn du aufstehst und sagst, ich habe schlechte Laune, oh, ich sag die Yoga-Klasse mal ab, kannst du ja auch nicht machen, ne?
Nee,
So.
nee. Aber mir wird gerade bewusst, da habe ich gerade so kurz mal direkt
Ja,
reingehauen.
ja.
Mir hat sich das sehr geändert, als ich Mama geworden bin. Das ist mir aber jetzt gerade erst bewusst, weil ich habe früher auch sehr viel massiert.
Ja.
Also bevor ich schwanger wurde, auch in der Schwangerschaft, Thai-Yoga-Massage habe ich super viel gegeben, auch Ölmassage und auch sehr viel Thai-Yoga-Massage. Und ich habe super viel auch Hands-on damals noch gegeben.
Ja.
Und ich hatte einen ganz großen Shift unterbewusst, seitdem ich Mama bin, dass ich nicht mehr so oder mein Energiefeld vielleicht mehr schütze für meine Aufgaben zu Hause als Mama, dass ich aus dem Grund, ich habe noch am Anfang noch massiert, die ersten 2, 3 Jahre, als mein Sohn auf der Welt war, aber auch nur Frauen. Ich wollte gar keinen männlichen Körper mehr, ich habe nichts gegen Männer, aber ich wollte keinen männlichen
Okay.
Körper mehr massieren. Energetisch wollte ich gar nicht.
Spannend.
Und habe dann nur ayurvedisch, das heißt nur, ne, also in Anführungsstrichen nur, ich habe ayurvedische Schwangerschaftsmassagen gegeben und Wochenbettmassagen. Habe ich aber jetzt auch alles aufgegeben. Und die ganzen Hands-on, die ich auch früher viel gegeben habe, auch im Shavasana, habe ich alle sehr, sehr reduziert, seitdem, ja, seitdem ich Mama bin.
Naja, ist ja auch ganz klar. Du hast ja eins, du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ich mache das in meinen Retreats zum Beispiel, gebe ich ja immer, ne? Also da hast du ja dieses Extra, da hast du ja auch nicht so viele Leute da, ne? Und da sagen mir die Leute mal, ja krass, von dir strömt so viel Wärme aus, ne? Du gibst so viel Energie ab. Und klar, natürlich gibst du Energie ab. So jetzt auch, wenn es jetzt ein bisschen esoterisch klingt. Aber natürlich gibst du die ganze Zeit, gerade während eines Retreats, ne? Und deswegen ist auch da, kann ich mir das total gut vorstellen. Bin gespannt, was bei mir passiert. ja, also ich finde, man gibt in allem sowieso, auch wenn du vor einer Klasse stehst, sehr viel von sich ab, ne? Und dann, wenn du Leute anfasst, noch mal ein bisschen mehr, so, ne?
Man gibt ab
Spannend.
und auf der anderen Seite auch ganz viel nimmt man auf. Ne?
Das
Wir
ist
können doch mal
klar,
irgendwann
ja.
noch mal über Energien sprechen,
Ja.
und auch Schutzrituale, was man so machen könnte
Ja.
als Lehrperson
Palo
oder
Santo
einfach
wedeln.
generell als Person, genau, oder als Person, die viel mit Menschen arbeitet. Ne? So, wie kann ich mich eigentlich auch wieder schützen, wenn ich das Gefühl habe, oh, so viel gewesen.
Ja, das ist ja so das Ding hier, ne, dass ich mich dann, wenn ich so 3 Klassen am Tag unterrichtet habe und viele Leute in diesen Klassen waren, dass ich abends einfach komplett im Eimer bin und irgendwie nicht irgendwie noch die Muße habe, irgendwo anders hinzugehen, in einen lauten Laden, wo sich alle irgendwie ihr Kölsch hinter die Binde kippen. Ich bin dann abends lieber für mich irgendwie, weil halt einfach ich leer bin. Ich bin halt einfach leer. So.
Ja, ich kenne das Gefühl auch und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin leer. Ich will auch dann Ruhe zu Hause haben. Ich höre noch keine Musik oder auch keinen Fernseher. Ich habe dann wirklich das Bedürfnis nach Stille und ich bin total leer und gleichzeitig aufgekratzt. Kennst du das auch? Man ist irgendwie. Man kommt dann spät nach Hause und man ist irgendwie total leer. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich kann jetzt noch gar nicht schlafen. Und dann sitze ich echt oft noch in der Küche. Ich unterrichte ja zur Zeit abends gar nicht. Auch ein bisschen aus dem Grund, weil ich einfach gerne auch früh schlafen gehe und früh aufstehe. Ich habe einen anderen Rhythmus. Aber wenn ich mal abends vertrete, dann grätscht mir das aus meinem Rhythmus richtig raus, weil ich unterrichte ja nur um 8, wenn die Klasse losgeht. Das sind ja meistens auch die vollen Klassen oder 18:30 Uhr. Und dann komme ich um 9 nach Hause oder erst um 10, Viertel nach 10. Und dann bin ich ein bisschen, ich bin leer und kirre zugleich.
Ja, kenne ich. Ist ein bisschen wie Red Bull getrunken haben, ne? Red Bull Cola. So. Nee, nicht Red Bull Cola,
Wodka Red
Wodka
Bull.
Red Bull, genau, jetzt. So, ich habe lange keinen Alkohol getrunken, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich habe noch nie Alkohol getrunken. Scherz. Aber so Wodka Bull, ne? Das ist halt genau so ein Gefühl. Du liegst dann abends im Bett dann irgendwie, alles dreht sich, du willst schlafen, aber du kannst nicht. Oh Mann. Ja, so, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weggekommen. Genau, wir hatten jetzt, um nochmal das zusammenzufassen, ich habe mir ein bisschen mitgeschrieben, liebe Helen.
Oh ja, sehr gut.
genau, wir hatten
Struktur, dafür
Sicherheit,
schätze ich dich sehr.
Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Nee,
Nein, Struktur, Struktur,
Struktur,
Struktur ist
Struktur. Ja,
schöner.
eigentlich habe ich das ja nicht. Aber gut, ich übe gerade, ich brauche Struktur. Wir hatten das Thema Sicherheit in den Asanas, ne? Also, dass man quasi so mehr aufs Alignment achtet, dass so Misalignment wirklich gefährlich für den Körper sein kann. Dann hatten wir auch in dem Zuge mit die großen Klassengrößen, gerade in so größeren Städten, wenn man so diese ganzen Abo-Menschen da in den Klassen hat, wie bringt man die sicher durch eine Yoga-Klasse? Dann hatten wir das Thema Yoga-Lehrerin, Ausbildung, ist man fit genug dafür? Ist man geistig, mental gerade in der Lage, so ein Teacher-Training zu stemmen für sich? Ne? Und dann das Thema Adjustments.
Noch ein letztes kleines Thema.
Okay, hau
Sage
raus.
ich ein bisschen auch mit dem Schmunzeln. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, verstehen, was ich meine. Eine weitere Gefahr in der Hatha-Yoga-Praxis sehe ich auch noch darin, dass das Ego zu groß wird.
Oha.
Mir geht es gar
Jetzt müssen wir noch eine
nicht,
Stunde
gar nicht
reden.
darum.
Nadine war schon im Feierabend laut, jetzt komme ich mit so einem Ding noch um
Na
die Ecke.
toll.
Nee, aber wir können das nochmal neu aufgreifen, Ego und was ist eigentlich das Ego? Aber ich mal einfach jetzt mal runter reduziert. Ich bin kein besserer Yogi, weil ich jetzt fortgeschritten praktiziere und ich muss es auch nicht immer zeigen auf der Matte. Das heißt, ich lade alle ein, die schon lange praktizieren oder auch schon lange Yoga lehren, weil es passiert auch in der Lehrerrolle, dass wir alle in Demut bleiben, in Demut und in Hingabe und in Achtsamkeit all unseren Mitmenschen gegenüber und auch dem großen Ganzen und nicht nur sich selber auf der Matte sieht, weil die Gefahr sehe ich im Yoga
Ja,
leider auch, im
ich kann
harten
mich an
Yoga.
die Zeiten erinnern, als ich, wenn ich in Yogaklassen reinkam und schon irgendeiner im Handstand war, und habe ich quasi meine Augen schon,
Genau.
also meine Augenmuskeln sind sehr stark, weil ich die schon sehr oft gerollt habe und jeden Tag rolle, wenn ich sowas sehe. Also mir passiert es jetzt selten, ehrlich gesagt, weil ich selten Advanced-Klassen unterrichte. Aber es gibt diese Kandidaten, die dann schon irgendwie allen am Eingang zeigen müssen, dass sie da was drauf haben, dass sie da was können oder fortgeschritten sind. Und das finde ich unter aller Kanone. Finde ich komplett falsch. Muss überhaupt nicht sein. So. Und ich, zum Stichwort Demut, ne, das ist ja, fehlt ja sowieso in der Yoga-Welt gerade sehr. Ich finde, ich merke es gerade krass, weil ich muss gerade ganz demütig sein, weil sich mein Körper gerade hart verändert und ich halt einfach keine Rückbeugen mehr machen kann oder fast keine. Und mir die natürlich fehlen, ne, aber ich merke auch, mein Körper mag das nicht mehr. Punkt. So. Und dann muss ich demütig sein und sagen, okay, vielleicht irgendwann wieder, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und das Wissen aber zu haben, dass da musst du erstmal hinkommen. Ne? Und um dich da nicht da reinzuquälen. Oder du kommst aus einer Verletzung wieder raus, gib dem Körper Zeit, sich da irgendwie wieder zu erholen. Der kommt da schon wieder hin irgendwann, aber nicht mit der Brechstange sicherlich. Ne?
Ja, es war für mich auch irgendwie
Ja.
so, die Zeit zu akzeptieren, ja, und damit auch in die Demut auch wieder zurückzukommen, ne? Und als Yoga-Lehrende immer wieder die Demut fürs ganze große Yoga-System. Nicht ich unterrichte toll das Yoga, sondern es ist immer noch das Yoga, was wirkt. Und auch wenn ich vermittle, geht es nicht um mich als Person, sondern es geht immer noch ums Yoga.
Ja, und um die Person, die das Yoga für sich dann erleben darf, ne? Also du willst ja auch niemandem was aufoktroyieren, dein eigenes Ding irgendwie aufoktroyieren. Es soll ja jeder, auch wenn das irgendwie nicht zu dieser Zeit gehört, wo halt gefühlt alle irgendwie Teil von irgendwas sein wollen. Ich werde jetzt, glaube ich, ein bisschen philosophisch, aber alle gefühlt das Gleiche irgendwie erreichen wollen, irgendwas erreichen wollen, dieses Erreichen im Yoga, dieses Ziel immer zu haben. Ja, was ist denn das Ziel? So, was? Also wollt ihr fitter werden? Wollt ihr Muskeltoning? Ne, was auch immer. Das ist überhaupt nicht das Ziel von Yoga. Das kann vielleicht, und ich bin der größte Fan davon, wenn jemand sagt irgendwie, okay, ich komme jetzt hier in eine Yogastunde, weil ich einfach eine Stunde Ruhe haben will. Ich will einfach mal die Zeit zwischen den Gedanken haben, vielleicht einmal kurz nicht denken. Und das ist für mich doch, das ist doch das Beste, was man irgendwie haben kann, nicht weil man irgendeinen Muskel trainieren will. So.
Ja, mir sagte heute
Punkt.
jemand, eine Schülerin, total lieb beim Reinkommen, weil wir eben heute 6 Grad und Regen, die wir haben in Berlin, dass sie immer das Gefühl hat, es ist ein besonderes Format, Yoga und Meditation auch, hat sie das Gefühl, die Sonne scheint. Und sitzen da im kleineren Raum in der Yogi Bar in Friedrichshain, wo definitiv nicht sehr viel Licht reinkommt. Ich mag den Raum trotzdem sehr, aber er ist ein bisschen dunkel. Und sie sagt, sie freut sich schon darauf, jetzt zu praktizieren, weil danach wieder die Sonne für sie gefühlt im Äußeren strahlt, durch das
Toll.
von innen nach außen wieder. Ne? So schön.
Ja, toll. Ich würde damit abschließen, Helen. Die Sonne scheint.
Von innen nach außen.
Innen. Ja, genau. Ha, das ist ein aufregendes Thema. Ich habe auf jeden Fall Puls. Es ist so, ja, was so ein wichtiges Thema eigentlich ist. Also gerade dieses Ego-Ding, was du jetzt am Ende, das ist ein bisschen, jetzt vielleicht ein bisschen kurz gekommen, aber
Kommt noch mal länger.
da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Weil es ist tatsächlich wichtig, weil an die Grenzen gehen, nie drüber hinaus, finde ich, ist da nochmal ein wichtiger Satz. So, jetzt am Ende, ihr könnt uns natürlich immer eure Meinung schreiben. Vielleicht habt ihr ja mal was erlebt, was bei euch zur Verletzung geführt hat. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu. Schreibt uns ruhig immer gerne an unseren Instagram-Kanal. Wir haben ja einen extra Instagram-Kanal für diesen Podcast, Erleuchtung und Ingwertee. Und schreibt uns da mal ruhig gerne so eine Nachricht, gerne auch ausführlich. Ihr könnt es auch aufsprechen, weil es ist ja heute Mode, nicht mehr zu schreiben, sondern zu sprechen. Eine Sprachnachricht geht auch. Und wir wollen auch in Zukunft mal wieder eine kleine Q&A-Folge machen, wo wir quasi eure Fragen auch aufgreifen. Ob ihr jetzt Yogini, Schülerin seid oder ob ihr Lehrerin seid, haut mal raus, was ihr so an Fragen habt an uns. Und dann sammeln wir das erstmal wieder so ein bisschen und machen dann nochmal so eine Folge, wo wir so 3, 4, 5 Fragen beantworten und nochmal so unsere Sicht auf die Dinge besprechen. Ja, sehr schön. Dann verabschieden wir uns für diese Woche und sagen bis zum nächsten Mal
Ja,
und
ich
wünschen
freue
euch noch eine
mich.
schöne Restwoche.
Ja,
Bis
eine schöne
bald.
Zeit euch. Tschüss.
Tschüss.